Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagt Sandra Knopp. In unserer Dezember-Sendung widmen wir uns anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Mediums Radio in Österreich ein zweites Mal unserem Radiokurs. ORF-Deutschland-Korrespondent Andreas Pfeiffer hat den KMA-Studierenden Einblicke in verschiedene Radiogattungen ermöglicht. So waren beide Radiogruppen zu Besuch im ORF-Zentrum am Königlberg und haben gesehen, worauf es bei den Beiträgen für ein Ö1-Mittagsjournal ankommt. Die neuen Teilnehmer und TeilnehmerInnen des Radiomoduls haben aber auch selbst Nachrichtenbeiträge gestaltet, das Mischen im Schneideprogramm geübt und Reportagen aufgenommen. Die Meisterstücke waren dann Porträts, die die Studierenden gestaltet haben. Wir starten mit dem Porträt eines Musikers und Filmemachers, den Anton Mattmüller vors Mikrofon geladen hat.
Lass uns fallen, bitte versprich, dass du mein Netz bist.
Die Sehnsucht danach, sich fallen zu lassen und aufgefangen zu werden. Was Mutter Mataro in seinem neuen Song Netz besingt, ist Ausdruck seiner Lebensgeschichte. Heute nutzt der 31-jährige Künstler seine Stimme deswegen auch für den Kampf gegen Diskriminierung. Jetzt steht sein erstes Soloprojekt an. Und auch ein Film über das Leben und die Realität von schwarzen Menschen in Österreich wird der Salzburger veröffentlichen. Als Sohn tansianischer Migranten, aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, geht es darin auch um seine eigene, ganz persönliche Geschichte als Künstler, Aktivist und Mensch. Dabei wollte er eigentlich immer nur Musik machen. Der Entschluss dafür fiel früh, vor dem Fernseher.
Ich war 12 oder 13 und ich habe bei meinem Papa halt Viva geschaut. Und auf einmal zeigten sie das Musikvideo von Buch den Monsun und ich war so, okay, krass, irgendwie geil, junge Burschen, die irgendwie alle crazy ausschauen, aber Mucke machen und auf der Bühne stehen. Und das fand ich sehr spannend und habe mir gedacht, so ja, ich habe auch Bock halt mit einer Gang im Proberaum zu sein, sich Texte zu überlegen, Musik zu machen, zu touren.
Doch in Salzburg ist es nicht so einfach, Rockstar zu werden. Als Mensch mit schwarzer Hautfarbe kann da schon manchmal das Leben schwer genug sein. Mataro erinnert sich an die Jobsuche seiner Mutter.
Ihre Ausbildung war so in der Tourismusbranche und Salzburg oder Österreich in den 90er Jahren war halt ein bisschen anders gelegt als jetzt halt so. Und da war halt immer so die Problematik, okay, naja, sie als schwarze Frau, wie können sie überhaupt die österreichische Kultur an Touristinnen und Touristen halt rüberbringen?
Also ging Mataro dorthin, wo alle hingehen, die der ländlichen Enge entfliehen wollen und sich nach der Freiheit der Großstadt sehen. Nach Wien.
Oh, Vienna. You have never lied to me.
Doch auch in Wien blieben Zweifel und Überforderung. Wie soll man eine Band gründen in einer neuen Stadt ohne Geld und ohne Kontakte? Erster Gang ins Ausland sollte Mataro dazu verhelfen, seinen Traum endlich wahr werden zu lassen.
Als ich dann ein Jahr in Irland war, da war ich so Austauschschüler, dann habe ich dann begonnen, auch selber zu singen und eigene Texte zu schreiben. Und als ich dann zurückkam, war ich so gepasst, jetzt habe ich mehr Ahnung in diesem ganzen Band-Kosmos und war so, okay, ich brauche einen Schlagzeuger, ich brauche einen Bassisten, ich brauche einen Gitarristen.
Also traf er sich mit anderen jungen Musikern in einem Pavillon im Wiener Türkenschanzpark. Namensgeber für die Band at Pavillon, die daraus entstand. Sie probten und schrieben und brachten erste Songs raus. Und diese schlugen ein.
We are lions, we are born to lead. We are vulture for the first stone on you.
Es folgten Auftritte in Radio und Fernsehen und Mataro hatte für kurze Zeit das Rockstar-Leben, das er sich immer gewünscht hatte. Doch die Realität holte die Band ein. Wirklich leben konnten sie nicht von ihrer Musik. Und so kellnerte Mataro nebenher und tüftelte weiter unermüdlich an neuen Liedern und Videos. So auch zum Song Loved, eine Hymne über das geliebt werden wollen.
How do we
Dass ihm aufgrund des Musikvideos deswegen fast seine Familie in Tansania die Liebe entzogen hätte, bringt ihn mittlerweile zum Schmunzeln. Der Grund für die Aufregung damals? Im Video küsst Mataro verschiedene Frauen und Männer. Ein No-Go für den tiefgläubigen Teil seiner tansianischen Familie, erinnert er sich.
Und dann kam halt dann auch der Wunsch aus meiner Familie, dass ich das Video halt runternehmen soll, so, weil wie kann der Mutter irgendwie da mit Männern schmusen und so.
Dass Familie und Rockstartum miteinander kollidieren können, merkt Mataro auch an anderer Stelle. Das Thema Liebe und die Suche danach spielt in seinen Texten eine große Rolle.
Ich bin 31 Jahre alt und ich war jetzt nie so richtig in einer Beziehung. Und da versuche ich halt schon, sehe ich halt schon Muster halt beim Schreiben, dass ich irgendwie versuche, diese Liebesthematik halt zu romantisieren.
Wer hätte es gedacht, dass das mit uns nicht ist?
Auch so, was die Gesellschaft einem suggeriert, dass eben man bekommt nur das ultimative Glück, wenn man halt eben eine Partnerin oder einen Partner auf seiner Seite quasi hat.
Wollen wir uns wirklich entscheiden?
Eine musikalische Partnerin hat er letztes Jahr mit Sigrid Horn gefunden. Gemeinsam mit der Singer-Songwriterin sang Mataro zum ersten Mal auf Deutsch. Jetzt steht sein erstes Soloalbum an, ebenfalls auf Deutsch. Woher kommt das Umdenken?
Und die Entscheidung, auf Deutsch zu schreiben, kommt auch eher aus einem jahrelangen Prozess mit der deutschen Sprache, mit der österreichischen Kultur, weil Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Klar, ich bin in Österreich aufgewachsen und bin mit Deutsch sozialisiert, aber ich hatte immer Schwierigkeiten gehabt im Deutschunterricht halt so und mit Vierer, Fünfer. Und dachte wirklich sehr, sehr lange, dass ich einfach nicht die Berechtigung habe, auf Deutsch zu schreiben.
Das neue Soloalbum soll nun endlich alle Facetten Mataros zeigen. Mal laut und extrovertiert und dann mal wieder leise und verletzlich. Hauptsache echt. Und wenn es mit der Liebe eben noch nicht klappt, dann singt er auch so darüber.
Und bevor ich jetzt irgendwie versuche, schon das Ziel zu erzählen, dass, oh, jetzt habe ich die Liebe meines Lebens gefunden, dass ich eher Bock habe, diesen Prozess zu erzählen, so, okay, wo steht man, wenn man jetzt nicht, jetzt keine Ahnung, heiß begehrt ist, weil klar, also ich bin künstlich, ich könnte das Ganze ja ganz anders inszenieren und mich als diesen geilsten Rockstar auf Erden zeigen, der, wo irgendwie alle Frauen und Männer mir zu Füßen stehen. Aber das interessiert mich nicht. Ich finde es halt viel interessanter, diesen Prozess versuchen, ehrlich wie möglich halt zu erzählen, dass es einfach fucking painful ist. So.
Als fucking painful würde Mataro wohl auch Ungerechtigkeit und strukturelle Diskriminierung in Österreich zusammenfassen. Neben der Suche nach Liebe prägen diese Umstände viele Texte des Salzburgers. Und wo andere Bands musikalisch noch geliebtes Vorbild sind, endet die Inspiration oft schnell bei der Lyrik.
Als ich dann begonnen habe, so mich mehr mit der österreichischen Musikszene zu befassen, also mit Japanik oder mit Bilderbuch und so, habe ich es damals schon sehr spannend gefunden, dass die Texte, mit denen sich diese Bands befassen, dass die eigentlich wenig mit meiner Lebensrealität zu tun haben. Für mich war es immer so voll spannend, kann ein Bilderbuch singt über einen Pool oder über ein Auto, was es für mich als Textschreiber irgendwie gar kein Ansporn irgendwie.
Mataros Leben und Schaffen haben also oft einen gemeinsamen Nenner. Mataro will sein wie seine Vorbilder, aber es gibt nur wenige, die so aussehen und aufgewachsen sind wie er. Also will er selbst das Vorbild sein und werden. Und so stößt er in neue Räume vor, ob als Musiker, als Aktivist oder bald nun auch als Filmemacher.
Ich will eine Kinodoku machen. Einen Film, der Einblick gibt in mein Leben als schwarzer Österreicher. Damit möchte ich weiße Menschen sensibilisieren und vor allem schwarze Menschen empowern. Das war die Geburtsstunde von Austroschwarz.
Der Film soll kommendes Jahr erscheinen und erzählt neben Mataros ganz persönlicher Geschichte auch von den Problemen und Diskriminierung, die andere schwarze Menschen in Österreich nach wie vor erfahren.
War das für mich so eine tolle Möglichkeit, einmal den Leuten halt so gut wie es geht, halt ehrlich zu erzählen, wie es einer Person, wie es einem Österreicher geht, der jetzt nicht wie ein Österreicher ausschaut aus dem Bilderbuch. Also für mich zusammengefasst bedeutet es, als schwarzer Österreicher ein Leben zu leben, wo es tagtäglich darum geht, nicht den Glauben an sich zu verlieren.
Ob er diesen Glauben irgendwann verlieren wird, angesichts von Rechtsruck und steigender Ausländerfeindlichkeit, das kann Mataro nicht beantworten.
Ich habe irgendwie keinen Bock, Kinder auf die Welt zu setzen, die halt wieder denselben Scheiß erleben müssen, die ich quasi erlebe, so als schwarzer Österreicher.
Egal ob als Vater oder nicht und was auch immer noch so kommen mag, die Musik wird bleiben in Mataros Leben. Und so denkt er lieber schon wieder an neue Projekte und Ideen. Für die Zukunft formuliert der Sänger einen Wunsch, der ungewöhnlich leise für einen Rockstar daherkommt.
Ich habe schon mega Bock, immer ein Album zu schreiben, wo es halt nur um Chansonlieder geht. So einfach so Streicher, Klavier und meine Stimme halt.
Doch vorerst konzentriert er sich auf das kommende Album und seinen Film Austroschwarz. Damit er sich irgendwann vielleicht auch einmal ausruhen kann.
Lass uns fallen. Bitte versprich, dass du mein Netz bist. Lass mich erfahren, wenn du mich versprichst, dass du mein Netz bist. Ich verspreche dir, dass ich dein Netz bin.
Auch Helene Ziegler porträtiert einen Musiker. Ihr Beitrag führt uns eingangs zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Wiens.
Dienstagabend vor der Karlskirche in Wien. Es herbstelt rund um diesen Platz, der noch vor wenigen Tagen zum Verweilen, Quatschen und Skaten einlud. Bei nur mehr 12 Grad Außentemperatur ziehen Passanten heute eher zügig vorbei. Wir gehen nun um 18 Uhr in die Karlskirche hinein und hören ganz genau hin auf die Stimme eines jungen Herrn, die den 240 Jahre alten Kirchenmauern Leben einhaucht. Der 26-jährige Simon Weber genießt gerade in Wien die letzten Tage seines Auslandsstudienjahres. Ende September geht es für ihn zurück nach Freiburg im Breisgau. Als Theologiestudent und Priesteramtskandidat muss er ein Jahr im Ausland studieren. Dass er nach Wien gegangen ist, hat für ihn vor allem pragmatische Gründe.
Ich war davor noch nie in Wien, habe immer nur Geschichten gehört, wie schön es sei, habe mich aber aus einem ganz einfachen Grund dafür entschieden, weil ich nicht nochmal eine neue Sprache lernen wollte. Also nach Griechisch, Hebräisch und Latein, was wir fürs Studium können mussten, hat mir das gereicht.
Wie wir kurz bereits hören durften, hatte Simon neben dem Studium in Wien auch genügend Zeit für anderes.
In meiner Freizeit habe ich in Wien vor allen Dingen viel Musik gemacht als Hobby. Also ich habe im Domchor mitgesungen, dort ein paar Mal im Vokalensemble oder auch in der Gregorianikschola mitgesungen und habe sehr viele Messen mit dem Domchor im Dom, im Stephansdom gesungen. Aber auch so schöne Sachen wie im Musikverein ein Weihnachtskonzert zu singen, war natürlich ein sehr großes Highlight für mich.
Was bewegt einen jungen Menschen heute noch dazu, Kantor und Organist zu werden?
Angefangen hat es bei mir, indem ich zuerst Trompete gelernt habe mit 6 Jahren. Das kam von meinem Vater, der war auch Dirigent und hat auch Trompete gespielt. Und dann mit 14 ist bei mir in der Gemeinde die Orgelstelle frei geworden. Und dann hat man halt jemanden braucht und dann habe ich gesagt, ja, den lerne ich halt. Also ich habe vorher immer mal wieder ein bisschen auf diesem großen, schönen Instrument ein wenig rumdrückt und guckt, wie das so geht, so ein wenig Learning by Doing, aber nie in der Messe gespielt. Und als dann die Stelle frei geworden ist, habe ich mir Orgelstunde genommen und Klavierstunde und habe das dann so gelernt.
Die Musik wurde dem gebürtigen Baden-Württemberger also in die Wiege gelegt. Aber woher kommt die Begeisterung für Kirchenmusik?
Also es ist ja ein großer Unterschied, ob man jetzt in einem Konzertsaal sitzt oder ob man das alles in der Eucharistiefeier macht. Also da ist man ja ein bisschen mit einer anderen Haltung dabei, weil der Text ist ja der gleiche, aber das Publikum ist zum Beispiel im Musikverein viel diverser, wie jetzt, wenn du in eine Messe das alles machst, wo ja doch wahrscheinlich der Hauptteil katholisch ist und für den Glauben da ist. Und mir haben ganz viele Leute gesagt, dass es auch Verkündigung ist, wofür ich das am Anfang überhaupt nicht gehalten habe, weil ich habe mir gedacht, ja, da singst du jetzt halt und dann passt es und dann ist das auch schön und die Leute haben dann was. Aber es sind immer mehr auf mich zugekommen und haben gesagt, na, das ist auch Verkündigung und dadurch können wir auch viel mehr vom Gottesdienst mitnehmen.
Im Gottesdienst singen oder Orgel spielen ist für Simon also ein kirchlicher Dienst und keine bloße Performance. Dennoch bleibt der sonst so lässige Deutsche nicht immer von Nervosität verschont.
In der kommenden Woche habe ich eine goldene Hochzeit, da muss ich spielen und singen. Und da ist Literatur gefordert, die ich da singen muss. Und vor sowas bin ich dann schon nervös, weil bei so Sachen wie ein Ave Maria von Bach oder Panis Angelicus, das man ja wirklich auch im Ohr hat, wenn man da andere Akkorde spielt, das hört man einfach. Auch für Leute, die einfach Laie sind, das hört man einfach. Da geht's sehr genau her, ja.
Nachdem wir nun einiges auf musikalischer Ebene von Simon Weber erfahren haben, fragen wir den 26-Jährigen zum Abschluss noch, wie er sich abseits der Musik beschreiben würde.
Ich würde von mir selber sagen, dass ich ein sehr netter Mensch bin, dass man viel machen muss, damit ich jemanden nicht mag und dass es ohne bunte Hemden nicht geht.
Simon Döring musste sein Improvisationstalent beweisen. Für sein Porträt ist er eigens von Regensburg ins über 400 Kilometer entfernte Leverkusen gefahren, um mit einer Lehrerin zu sprechen. Als diese dann aber kurzfristig ausfiel, sprach er mit einer ihrer Kolleginnen. Hier ein Ausschnitt aus seinem Beitrag.
Es ist große Pause am Heisenberg-Gymnasium in Leverkusen. Auf dem Pausenhof toben sich hunderte Schüler aus, bevor der Unterricht wieder beginnt. Mitten unter ihnen steht Anna-Gerd Wielers, eine 28-jährige Lehrerin, die seit einem Jahr an der Schule ist. Anna-Gerd Wielers wirkt entspannt, aber konzentriert. Sie hat heute die Pausenaufsicht. Aber sie strahlt Ruhe aus, während sie die Schüler im Blick behält.
Der Gedanke, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, war immer schon, finde ich, meine stärkste Kompetenz. Ich bin gerne mit ihnen, ich arbeite gerne mit ihnen. Der Beruf mit ihnen ist sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich, auf sozialer Ebene auch sehr wertvoll.
Diese soziale Komponente ist für Anna-Gerd Wielers das Herzstück ihrer Arbeit. Doch der Beruf hat sie auch überrascht. Die Herausforderungen, die sie im Alltag meistert, sind weit vielfältiger, als sie zu Beginn dachte.
Eine Lehrerin ist eine Moderatorin. Eine Lehrerin kann auch ein Clown sein. Eine Lehrerin ist auch eine Trösterin und eine, die sich auch Sorgen und Probleme von Schülern anhört. Lehrer arbeiten mit den Eltern, um gemeinsam für das Kind eine optimale Förderung zu erhalten. Sich Problemen zu widmen, auch in familiären Bedingungen. Und das macht den Aufgabenbereich so vielfältig und komplex und oftmals auch sehr auslastend. Aber dennoch sehr bereichernd.
Sein Porträt macht Gusto auf Kaffee. Michael Lastritsch nimmt uns mit ins Cafetarium in Wien. Sein älterer Bruder Christian hat das ehemalige Café Kairo im 15. Wiener Gemeindebezirk übernommen und ihm neues Leben eingehaucht. In seinem Porträt stehen das Kaffeehaus und das Unternehmertum im Fokus.
Seit knapp einem Jahr und 5 Monaten läuft sie wieder. Die Kaffeemaschine in den Räumlichkeiten des alten, orientalischen Kaffeehauses Kairo im 15. Wiener Gemeindebezirk. Doch aus dem einst jahrzehntelangen Wiener Kaffeehaus mit ägyptischen Zügen und orientalischen Klängen ist nichts mehr übrig. Der Junggastronom Christian Lastritsch hat das Kaffeehaus vor gut 2 Jahren übernommen, renoviert und ihm neues Leben gegeben.
Ja, das war ein lustiger Zufall. Ich bin ja hier davor im ehemaligen Café Kairo jahrelang in der Früh auf meinen morgendlichen Kaffee vorbeigekommen. So habe ich mich mit dem damaligen Besitzer angefreundet kennengelernt. Und es war eben in der Corona-Zeit, Ende 2022, ist er auf mich zugekommen. Er hat keine Lust mehr, keine Kraft mehr, würde gerne das Kaffee verkaufen, ob ich nicht Interesse hätte daran.
Nach langem Nachdenken, Grübeln und ein paar Zweifeln fasste der 31-jährige junge Mann seinen Mut und startete schließlich die Renovierungs- und Umbauarbeiten. Ein halbes Jahr etwa dauerte die gesamte Neugestaltung. Die alten, in die Jahre gekommenen Möbel aus dem Café Kairo wichen den neuen, modernen Sesseln, Sitzgarnituren und einer elegant beleuchteten Schank. Im Mai 2023 feierte schließlich das neu gestaltete Kaffeehaus seine Wiedereröffnung. Das Cafetarium ist aus der Taufe gehoben worden. Die Namenswahl war eine kreative Kombination.
Ja, so eine lustige Geschichte. Im damaligen Café gab es im hinteren Bereich beim Fenster ein Aquarium. Dann habe ich eben schon ein paar Tage lang nachgedacht, wie soll das Café heißen. Und dann habe ich das Aquarium eben angeschaut und dann bin ich irgendwann aufs Cafetarium eben, so ein Synonym zum Aquarium, bin ich dann eben auf den Namen gekommen.
Mitte des vergangenen Jahres sah es während der Wirtschaftskrise für die Gastronomie und Kaffeebetriebe nicht gerade rosig aus. Doch Christian Lastritsch hat gute Ideen, um seine Kundschaft wieder zurück in die Kaffeehäuser zu holen.
Aber man muss eben immer dahinter sein, dass man das den Leuten anbietet, immer wieder was Neues, vor allem fürs junge Publikum. Das sind nicht mehr die klassischen Kaffeetrinker, Kaffeehausgänger. Das sind immer irgendwelche Desserts, was gerade eben im Trend ist. Muss man sich überlegen, dass man das eben anbietet, dass man auch das junge Publikum anzieht. Also man muss immer dahinter sein, immer kreativ sein, neue Ideen einbringen.
Neben dem Cafetarium ist der Junggastronom auch Geschäftsführer einer florierenden Reinigungsfirma. Im oft stressigen Alltag findet er seinen Ausgleich und seine Ruhe zu Hause.
Ja, Ausgleich findet man eben ja, durch Hobbys, natürlich durch die Familie, wenn man nach Hause kommt, wenn die Kinder auf sie warten, die Frau, da kriegt man dann wieder Kraft. Eben auch neue Ideen.
Christian Lastritsch ist wohl einer der jungen Menschen, die trotz Krisen und Unsicherheiten mutig in die Zukunft blicken. Eines ist nach dem Besuch im Cafetarium gewiss. Kaffee ist und bleibt das Genussmittel Nummer 1 der Wienerinnen und Wiener. Und wie Sylvester Levay bereits im Musical Elisabeth im Lied Fröhliche Apokalypse komponierte: Na und wenn schon, wir sitzen im Kaffeehaus rum und warten gähnend auf die Apokalypse.
Tobias Schweiger hat für seinen Beitrag eine Art Frühstück bei mir gestaltet, inklusive Musikeinspielungen und etwas Comedy. Zu Gast am Frühstückstisch war bei ihm seine Freundin Alina. Sie hat mit ihm über ihre Berufswahl im Bereich der IT und über Cybersecurity gesprochen. Mit den nächsten beiden Porträts wenden wir uns wieder der Musik zu. Wir behandeln aber sehr unterschiedliche Musikrichtungen. Zunächst geht es im von Nikolaus Hofer gestalteten Porträt um Hip-Hop und Rap.
Leopold Malfair sitzt mit dem Rücken zur Tür am Schreibtisch. Der 21-Jährige wohnt mit drei Freunden in einer WG im 15. Bezirk in Wien. Der Klang aus den Lautsprechern füllt den gesamten Raum, auf seinem Bildschirm ein Musikbearbeitungsprogramm. Leopold Malfair produziert Hip-Hop bzw. Rap-Musik und das rein digital. Seine lange musikalische Erfahrung hilft ihm dabei.
Schon als Kind bin ich sehr musikalisch aufgewachsen und habe viel mit klassischer und mit Jazzmusik zu tun gehabt. Und erst in den letzten paar Jahren bin ich auf den Geschmack von Hip-Hop gekommen. Und da sind schon viele harmonische Einflüsse aus sowohl der Jazzmusik und der klassischen Musik, die da hineinfließen. Ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie viel Harmonie und wie viel Melodie in Rapmusik vorhanden ist.
Leopold Malfair stammt aus einer musikalischen Familie. Die Mutter Musikpädagogin, die Oma eine Chorleiterin und der Opa ein Violinist. Als Kind hat er viel gesungen, Klavierunterricht genommen und Schlagzeug gespielt. Vor allem seine Mutter hat viel Wert auf Musik in der Erziehung gelegt. In so einem musikalischen Umfeld aufzuwachsen, prägt Menschen, meint er. Und das in einem Maß, das über die Hobbyfindung hinausgeht.
Also wenn man in der Früherziehung viel Kontakt mit Musik hat, viel Musik macht, viel Musik hört, viel vorgesungen bekommt, dass das einen enormen Einfluss hat darauf, wie musikalisch eine Person wird. Und ich denke, dass fast alle Personen, die eben in der Kindheit mit Musik aufgewachsen sind, jetzt musikalische Menschen sind und gerne Musik machen. Also ich würde es vielleicht gar nicht einen Einfluss auf das Hobby nennen, sondern einen Einfluss auf meine Person mehr.
Nach der Volksschule besuchte Leopold Malfair eine Sportmittelschule. In dieser Zeit machte er so gut wie keine Musik. Erst später merkte er, wie viel ihm das fehlte. Wegen eines Konzerts des Schulchors der Hegelgasse entschied er sich für das Oberstufengymnasium im ersten Bezirk und, wie könnte es anders sein, für den Musikzweig. Besonders das Chorsingen hat es ihm angetan.
Das Chorsingen bietet ein Klangerlebnis, das anders nicht zu bekommen ist. Es sind so viele verschiedene Stimmen und Persönlichkeiten und alle arbeiten zusammen, dass es ist in gewisser Weise ein sozial interessantes Feld. Aber mir gefällt mehr der Klang, wenn 80, 100 Leute zusammen dasselbe singen. Die menschliche Stimme ist ein so interessantes Instrument. Es kommt zu Klängen, die man eben sonst einfach nicht bekommt.
Zurück in der Wohnung im 15. Bezirk nimmt Leopold Malfair letzte Änderungen an seinem Beat vor. Der Dschungel an Knöpfen, Effekten und Anpassungsmöglichkeiten, die das Programm bietet, ist für das ungeschulte Auge jedoch weitgehend undurchsichtig. Der Student arbeitet so schnell, dass man ihm kaum folgen kann. Die Stimme zu seinen Beats spenden meistens Mitbewohner oder Freunde. Selbst rappen tut Leopold Malfair kaum. Damit kommt dem Musizieren vor dem Bildschirm auch eine soziale Komponente zu.
Johanna Pichler stellt uns ihren Kollegen Hilmar Krutschnick aus der Militärseelsorge vor. Er ist vielseitig interessiert. So ist er diplomierter Hypnosetrainer und Coach. Er fühlt sich aber auch der Musik sehr verbunden. Und zwar zum Gesang mit anderen. Hier ein Ausschnitt aus ihrem Beitrag.
Die zweite große Leidenschaft von Hilmar ist die Chormusik. Dazu gekommen ist er in seiner Studienzeit, wo er bei einem Kärntner Chor mitgesungen hat. Fasziniert war er dabei von der Chorleitung.
Dann war ich so fasziniert, was diese Person da draußen so macht und wie es ein Chorleiter oder eine Chorleiterin so zustande bringt, auf einmal aus so vielen einzelnen Stimmen einen Klangkörper zu formieren.
Hilmar beschreibt sich selbst als klangverliebt. Jeder Ton soll perfekt sitzen, jede Probe ein Schritt nach vorne.
Wenn man klangverliebt ist und wenn man mit die Freiheit, das Glück und das Vergnügen hat, dann zu diesem Zeitpunkt mit den richtigen Leuten zusammen zu sein, dann bewegst schon was. Und Klänge und Musik tun gut, bewegen und verbinden.
Während er vom Chor erzählt, funkeln seine Augen. Man spürt förmlich die Freude, die ihn antreibt. Mit seiner Energie und Leidenschaft dirigiert Hilmar gleich zwei Ensembles.
Sogar immer das Lied muss eigentlich fast den Chor finden und nicht umgekehrt. Gell? Als Chorleiter muss, glaube ich, einfach ein bisschen größer denken, weiter denken, offener denken. Und dann hast du einfach die Freiheit dabei und diese Freiheit schwappt natürlich dann auf den Chor über. Und das ist das schöne Gefühl dabei.
Bewegung, so sagt er, muss man nutzen, sei es körperlich, geistig oder in der persönlichen Entwicklung.
Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen stehen unter www.kma.at zum Nachhören bereit. Neuigkeiten der Katholischen Medienakademie posten wir auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Die Katholische Medienakademie wünscht Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.